Ich darf jetzt Rechtsanwalt Thorsten Bilk zu uns auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen. Bevor Sie Ihren kleinen Vortrag halten, würde ich natürlich mich trotzdem interessieren. Wir haben jetzt gerade diese beiden Fälle gehört, Sieglinde Baumert und Katrin Weihrauch mit der Inhaftierung oder der Androhung. Der Rechtsanwalt, was sagt er zu diesen Fällen und ist das überhaupt rechtens? Wie kann man sich dagegen wehren? Vielleicht können Sie mal als Jurist einfach ein paar Worte dazu sagen. Das ist Ihr Mikro.
Ja, von der vollstreckungsrechtlichen Seite ist es so, dass die Festsetzungsbescheide Grundlage für eine Vollstreckung sind. Wenn man diesen Bescheid bekommen hat und er ist auf dem Postwege angekommen, lässt sich relativ wenig dagegen einwenden. Interessant ist jetzt der aktuelle Beschluss des Landgerichts Tübingen vom 16.09.2016 in einer Vollstreckungssache. Da ist erstmals gerichtlich entschieden worden, dass die Zugangsfiktion für Bescheide, die per Post versandt werden, für den SWR nicht gilt. Man muss dazu Folgendes wissen. Die Bescheide werden ja nicht förmlich zugestellt, wie zum Beispiel ein Bußgeldbescheid oder ein Gerichtsurteil, sondern werden mit einfacher Post versandt. Das heißt, man weiß letzten Endes nicht, ob der Bescheid überhaupt beim Empfänger ankommt. Und diese Ungewissheit ist gesetzlich geregelt zugunsten der Behörden dadurch, dass ein Bescheid als zugegangen gilt, wenn er zur Post aufgegeben wurde. Das heißt, was muss die Behörde nur nachweisen? Sie muss nur nachweisen, dass er zur Post aufgegeben wurde. Und sie braucht keinen Nachweis dafür, dass er beim Empfänger angekommen ist. Also zum Beispiel mit einer Zustellungsurkunde. Diese Regelung steht im Verwaltungsverfahrensgesetz von Baden-Württemberg und gilt für sämtliche Behörden in Baden-Württemberg, also Landesbehörden und Kommunalbehörden. Die können dieses Privileg in Anspruch nehmen. Alle anderen, wie zum Beispiel auch Private, müssen ja ein Einschreiben mit Rückschein nehmen oder können förmlich durch den Gerichtsvollzieher zustellen. Behörden haben halt dieses Privileg, eben weil sie Behörden sind und man eine gewisse Seriosität bei Behörden vermutet. Aber eine Ausnahme gibt es, der SWR darf sich auf dieses Privileg nicht berufen. Er ist ausgenommen vom Anwendungsbereich des Verwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-Württemberg. Das heißt, dieses Privileg, das allen Landesbehörden zusteht, dieses Privileg hat der SWR nicht. Das steht so ausdrücklich im Gesetz drin. Eigentlich ist es völlig klar, trotzdem brauchte es noch eine gerichtliche Entscheidung, die besagt, dass der SWR dieses Privileg nicht in Anspruch nehmen darf. Was bedeutet das jetzt, wenn der SWR seine Beitragsbescheide versenden will und sie sollen wirksam werden, damit sie bei den Empfängern ankommen und auch ihre rechtlichen Wirkung entfalten, müssen nach der derzeitigen Rechtsprechungslage des Landgerichts Tübingen sämtliche Bescheide förmlich mit Postzustellungsurkunde zugestellt werden. Eine förmliche Zustellung kostet für die Behörde, ich glaube, es ist ungefähr ein Betrag von 4 €. Früher waren es mal 11 Mark, ist mal billiger geworden. Das ist natürlich ein Aufwand, der ist unter finanziellen Gesichtspunkten nicht zu leisten. Das heißt, wenn jeder Bescheid förmlich zugestellt werden muss und wenn nicht bezahlt wird, gehen häufig die Bescheide im 3-Monats-Rhythmus, ist das finanziell für den SWR gar nicht mehr zu machen. Das heißt, es wird ein immenser Kostenaufwand entstehen. Für die Zustellung von Bescheiden, damit man den Nachweis hat, dass sie beim Empfänger angekommen sind. Wenn man das dann macht und man hat den Nachweis, lässt sich im Vollstreckungswege wenig einwenden. Allerdings muss man dazu sagen, die Entscheidung des Landgerichts Tübingen ist noch nicht endgültig. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, sicherlich auch wegen der grundsätzlichen Bedeutung, denn es hat zumindest Bedeutung auf Landesebene in Baden-Württemberg. Aber diese Regelung gibt es auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel auch in Hamburg ist es so, dass der NDR ausgenommen ist vom Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetz. Ich selber führe da zurzeit ein Berufungszulassungsverfahren vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht. Und der SWR wird mit Sicherheit sofort die Rechtsbeschwerde eingelegt haben. Das heißt, man muss jetzt mal abwarten, wie der BGH zu dieser Frage entscheidet. Eigentlich ist die Rechtslage klar. Der SWR ist ausgenommen. Man kann auch keine Rechtsprechung machen, die an dem Gesetzeswortlaut vorbeigeht. Dieses Privileg ist halt eben ein Privileg, das man als Behörde gesetzlich ausdrücklich haben muss. Und wenn man es nicht hat, darf man dieses Privileg nicht benutzen. Eine andere Sichtweise ist rechtlich nicht vorstellbar. Alles andere würde am Gesetz vorbeigehen und wäre eine Rechtsfindung, wieder das Gesetz, die dem Gesetz widersprechen würde. was letzten Endes auch gegen das Willkürverbot verstoßen würde, und so dass man mal sehen muss. Ich hoffe natürlich, dass der BGH hier die Entscheidung des Landgerichts Tübingen bestätigt. Und ansonsten wäre dann zu überlegen, wenn er das nicht macht, ob er hier gegen das Willkürverbot verstößt, das dann gegen eine vielleicht negative Entscheidung des BGH Verfassungsbeschwerde zu erheben sein wird. Ja, so viel zu aktuell zu der vollstreckungsrechtlichen Frage.
Ja, jetzt sind Sie ja eh dran mit Ihrem Vortrag, den Sie hier halten möchten. Dann würde ich mal sagen, the stage is yours. Jetzt wirklich.
Ja, ich möchte aufbauen, was der Kollege Herr Rechtsanwalt Koblenzer hatte ja schon Ausführungen zum Rechtlichen gemacht. Ich möchte mal mit folgendem Beispiel anfangen. Ein Auftraggeber aus Frankfurt, den ich beim dortigen Verwaltungsgericht vertrete, sagte mir, ich weiß eigentlich gar nicht, wogegen ich bin. Und das ist wahrscheinlich ein Problem. Viele Leute sind zwar dagegen, wissen aber gar nicht genau, wogegen sie sind. Das heißt, die Frage, was ist überhaupt der Gegner? Gerade wenn man jetzt auch die vielen Schilder sieht, die hier hochgehalten werden, der Gegner ist nicht der Rundfunk. Zwar ist er die beklagte Partei in den Verwaltungsprozessen, die zurzeit geführt werden, aber selbst bei der Verfassungsbeschwerde sieht man schon mal, der Rundfunk taucht dort gar nicht mehr auf. Bei der Verfassungsbeschwerde ist quasi der Gegner der Staat, wenn man so will. Der Gegner ist ein Gesetz. Und zwar sind es die 16 verschiedenen Zustimmungsgesetze zum Rundfunkbeitrag-Staatsvertrag, die von den Landesparlamenten verabschiedet wurden. Gegen diese Gesetze geht es. Es geht zwar gegen den Rundfunk, man muss ja die Behörde verklagen, die den Bescheid erlassen hat, aber letzten Endes ist der Rundfunk nur eine Verwaltungsbehörde, die das Ganze vollzieht. Letzten Endes hat er das Gesetz nicht erlassen und der Gegner ist hier dieses Gesetz. So, wenn man den Gegner ausgemacht hat, das Gesetz, gibt es zwei Möglichkeiten, gegen ein Gesetz vorzugehen. Das eine ist die rechtliche Schiene, das andere ist die politische Schiene. Zum rechtlichen will ich dann im zweiten Punkt etwas sagen. Erstmal zur politischen Schiene. Jedes Gesetz, das vom Gesetzgeber verabschiedet wurde, kann auf die gleiche Weise auch wieder abgeschafft werden, so wie der Gesetzgeber es geschaffen hat. Diese Zustimmungsgesetze. Zum Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sind relativ kurz. Häufig ist es ein Paragraph oder es sind zwei Paragraphen. Meistens steht da nur drin, dem RBSTV wird zugestimmt und der RBSTV ist dann gleichzeitig Anhang zu diesem Gesetz. Damit hat er gleichzeitig Gesetzeskraft erlangt. Das heißt, gesetzestechnisch ist er zum Beispiel so etwas wie die Auflistung der Verkehrszeichen, die Anlage zur STVO sind. Aber natürlich sind auch die Verkehrszeichen rechtlich verbindlich. Deswegen ist auch der RBSTV rechtlich verbindlich. Wie jedes Gesetz, das einmal verabschiedet wurde von einem Landtag, kann natürlich auch das Gesetz auf diese Weise wieder aufgehoben werden. Dafür braucht man nur eine entsprechende parlamentarische Mehrheit, die es wahrscheinlich derzeit noch nicht gibt, aber die es natürlich geben kann. Die andere Möglichkeit ist die, sich eines Plebiszits zu bedienen. In zahlreichen Ländern gibt es so etwas auf Landesebene, zum Beispiel in Hamburg gibt es so etwas, aber auch in Bayern. Ich will kurz auf die Verfassungsrechtslage in Bayern eingehen, weil ich damals zu beauftragt wurde, kurz Stellung zu nehmen. Bayern nennt sich ein Volksstaat. Das heißt, die Gesetzgebung in Bayern geht einmal vom Landtag aus, aber auch vom Volk. Das heißt, wenn es im Volk eine ausreichende Mehrheit gibt, ein Gesetz zu beschließen, kann man bestehende Gesetze kippen. Das heißt, es ist letzten Endes eine Frage der Mehrheit. Man muss so einen Gesetzesvorschlag einbringen in das Parlament. Die Staatsregierung nimmt Stellung dazu. Man kann sicherlich ahnen, wie das schon ausgehen wird. Aber es ist alles nur eine Frage der Mehrheiten. Wenn sich eine Mehrheit findet, das bestehende Gesetz zu kippen, dann ist dieses Gesetz kippbar. Man müsste natürlich eigentlich in allen 16 Ländern das machen, weil diese Regelung ist in allen 16 Ländern die gleiche. Aber es würde natürlich ausreichen, wenn in einem Gesetz dieses Zustimmungsgesetz aufgehoben wird, dann tritt ja quasi ein Dominoeffekt ein, denn wenn ein Land aus dieser Kette ausschert, wenn ein Kettenglied, sag ich mal, herausgeschnitten wird, werden praktisch Dominosteine angestoßen, dann bricht dieses System zusammen. Das System funktioniert nur, wenn alle 16 Länderparlamente wortgleiche Gesetze verabschieden und diese Gesetze nach wie vor Bestand haben. Wenn von diesen 16 Kettengliedern ein Kettenglied herausgeschnitten wird, bricht das ganze System zusammen. Man sollte sich dann aus politischen Gründen sicherlich dasjenige Land aussuchen, wo man am ehesten eine Mehrheit für diese Idee finden kann. Da bieten sich sicherlich die Stadtstaaten an, wie zum Beispiel Hamburg und Berlin, weil man da einmal auf kleinem Raum viele Menschen hat, die auch leicht zu erreichen sind. Denn wenn man ein Plebiszit durchführen will, was letzten Endes mit einem Volksentscheid endet, braucht man natürlich eine entsprechende Mehrheit in der Bevölkerung dafür. Das heißt, man muss letzten Endes Unterschriften sammeln, damit ein vom Volk beschlossenes Gesetz zustande kommt. In so einem Fall muss man dann eine Vorlage machen, wenn man einen Volksentscheid durchführen will. Das heißt, man muss den Leuten sagen, wofür sie abstimmen soll. Und das wäre in einem solchen Fall, die Vorlage würde lauten, das Volk möge beschließen, das Zustimmungsgesetz, sage ich jetzt mal als Beispiel von Hamburg, das hamburgische Zustimmungsgesetz zum Rundfunkbeitragsstaatsvertrag wird aufgehoben. Das ist dann die Vorlage für einen Volksentscheid. Und dann gibt es gesetzlich festgelegte Mehrheiten, die man dafür erreichen muss. Und wenn diese Mehrheit erreicht wird, ist das Volk in der Lage, dieses Gesetz aufzuheben. Der andere Weg ist natürlich der, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das Volk kann sich an seine Repräsentanten wenden. Das sind die Abgeordneten der Landtage. Ob das fruchten wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall braucht es auch da Masse. Wenn die Abgeordneten massenhaft kontaktiert werden mit diesem Problem und massenhaft sehen, dass eine große Gegnerschaft besteht, wäre vielleicht denkbar, dass ein Gesinnungswandel eintritt bei den Abgeordneten. Aber da kann sicherlich nichts der Einzelne erreichen, der vielleicht mal einen Brief schreibt oder mal persönlich vorspricht. In der Politik ist es immer so, da macht's die Masse. Wenn Masse auftritt, wenn Masse sich rührt, wenn Masse sich wehrt, kann man etwas erreichen. Dann ist es sicherlich auch möglich, bei den Abgeordneten eine Umkehr zu erreichen. Das setzt aber voraus, dass die alle von den Bürgern kontaktiert werden. Das heißt, jeder müsste Kontakt suchen zu seinem zuständigen Landtagsabgeordneten, müsste ihm sagen, worum es geht, müsste sagen, dass er dagegen ist und warum. Das Ganze ist ziemlich aufwendig, das kann man machen. Es erfordert ein bisschen Geschick in der politischen Argumentation, dass man die Gründe darlegt, warum man dagegen ist, warum man das gerne abgeschafft haben möchte. Die andere Möglichkeit ist halt eben die, im Wege eines Plebiszits ist insoweit einfach, da braucht man eben keine politischen Diskussionen führen mit Abgeordneten, sondern man braucht halt eben nur bei einer Abstimmung entweder sein Kreuz machen oder seine Unterschrift machen. Ich bin davon überzeugt, wenn es entsprechende Mehrheiten gibt und das Volk bewegt werden kann, ist das Volk in der Lage, dieses Gesetz abzuschaffen. Bekanntlich haben ja schon mal Menschen in Deutschland gesagt, wir sind das Volk und haben etwas erreicht auf diesem Wege. Das wird sicherlich auch so sein. Man muss allerdings die Menschen dann motivieren, aktivieren, ihnen Anschübe geben. Von alleine wird nichts kommen. Aber das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Spätestens dann, falls man beim Bundesverfassungsgericht scheitern sollte, was ich persönlich nicht hoffe, was auch der Kollege Koblenzer natürlich nicht hofft. Aber wie bei allen verfassungsrechtlichen Fragen, die ja gleichzeitig auch immer politische Fragen sind, das Ergebnis ist offen. Kein Mensch kann das Ergebnis voraussehen. Und wie bei jeder gerichtlichen Entscheidung kann sie positiv oder negativ ausgehen. Das heißt, im Moment ist noch zu hoffen auf eine positive Entscheidung des Verfassungsgerichts. Nur wenn die negativ ausgehen sollte, dann darf man nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt ist alles verloren, jetzt sind wir bei Gericht gescheitert. Dann muss der politische Protest einsetzen und zwar massenhaft mit den Möglichkeiten, die ich beschrieben habe. Und unsere Demokratie bietet diese Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten müssen genutzt werden, sie müssen aktiviert werden. Und mit einer entsprechenden Mehrheit, meine ich, wäre dann das Ergebnis erreichbar, dass dieses Gesetz abgeschafft werden kann, falls man beim Verfassungsgericht scheitern sollte. Ja, ich habe soweit das Politische einmal vorweggenommen, um mal ganz grob eine Skizze aufzuzeigen, wie das zu laufen hat. Will jetzt mal zu den rechtlichen Fragen kommen. Herr Koblenzer hat ja schon einiges dazu gesagt. wogegen wir sind. Dieses Gesetz kann man natürlich auch auf dem rechtlichen Wege anfechten. Bekanntlich muss man ja anfangen mit Widerspruch und Anfechtungsklage. Ziel der Verfassungsbeschwerden, die schon anhängig sind und die zukünftig auch noch erhoben werden, ist, dass das Zustimmungsgesetz des jeweiligen Landes zum RBS-TV für verfassungswidrig erklärt wird. Wenn das Bundesverfassungsgericht einen solchen Ausspruch macht, kippt die derzeitige Rundfunkfinanzierung. Das heißt, dann ist dieses System gekippt. Ob genau, wenn man überhaupt Erfolg hat, ist diesen Ausspruch geben wird, das kann man nicht sagen. Wir sprechen nicht nur über Recht, über Verfassungsrecht, wir sprechen auch über Politik. So, das Ganze ist politisch höchst brisant, geht es doch darum, die Rundfunkfinanzierung zu kippen. Wenn das Bundesverfassungsgericht sich der Ansicht anschließen sollte, die vom Kollegen Koblenzer vertreten wird und die auch von mir vertreten wird, wäre natürlich auch eine etwas mildere Lösung denkbar, dass man zum Beispiel sagt, ja, die derzeitige Regelung ist nicht in Ordnung, aber sie wird nicht sofort aufgehoben. Der Gesetzgeber wird aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist, die vielleicht einige Jahre betragen kann, eine neue Regelung zu schaffen. Denn wenn man tatsächlich sagen würde, von heute auf morgen, das Zustimmungsgesetz zum RBS-TV ist verfassungswidrig und damit nicht mehr gültig, würde natürlich von heute auf morgen dem Rundfunk der Geldzufluss abgegraben werden. Ob ein Verfassungsgericht so eine Konsequenz will, das kann ich nicht sagen. Es hängen ja letzten Endes auch Arbeitsplätze damit zusammen. Sicherlich ist eine gewisse Geldreserve da, aber ich denke mal, es wäre dann absehbar, dass vielleicht innerhalb von einigen Monaten die Geldreserve aufgebraucht ist und der Betrieb zum Stillstand käme. Ich denke, als Verfassungsrichter würde man vielleicht nicht unbedingt so einen Ausspruch tätigen, sondern eine etwas mildere Lösung finden und dem Gesetzgeber eine Frist einräumen, wo er eine Neuregelung schaffen soll. Das gibt's auch bei anderen verfassungsrechtlichen Fragen. Entscheidend ist letzten Endes, dass das Verfassungsgericht sagt, die jetzige Regelung ist verfassungswidrig. Wie konkret der Ausspruch lauten wird, das bleibt dann dem Ermessen des Gerichts überlassen. Ja, wenn ich jetzt spreche vom Bundesverfassungsgericht, worum geht es, dieses Gesetz rechtlich anzugreifen? Das Ganze nennt sich Beitrag. Für einen Beitrag gibt es Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen müssen vorliegen, damit ein Beitrag erhoben werden darf. Wo stehen jetzt diese Voraussetzungen? Die stehen im Grundgesetz. Zwar nicht so wörtlich, es gibt kein Beitragsgesetz, das die Voraussetzungen festschreibt. Diese Voraussetzungen entnimmt man anderen Entscheidungen. Beiträge gibt es schon recht lange und es gibt auch entsprechend Urteile zu Beiträgen anderer Art. Da hat man sich geäußert, was die Voraussetzungen sind, wann ein Beitrag erhoben werden darf. Das heißt, diese Voraussetzungen ergeben sich aus den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die alle veröffentlicht sind, die nachlesbar sind. Und diese Entscheidung muss man auswerten, die entsprechenden Kernsätze herausarbeiten. Oftmals sind das gar nicht so viele Sätze, oftmals sind das nur kurze Passagen. Bildlich gesprochen muss man das quasi extrahieren und dann für die eigene Argumentation aufbereiten, aufarbeiten und den Gerichten präsentieren. Das ist die Methodik in Kürze. Jetzt will ich auf einige Voraussetzungen mal zu sprechen kommen, von denen ich denke, dass sie recht leicht erklärbar sind und sich an sich gut und plastisch darstellen lassen. Einmal, das hatte schon der Kollege Koblenzer auch angesprochen, muss es eine spezifische Beziehung geben. Ist eine der Voraussetzungen, spezifische Beziehung zwischen zwei verschiedenen Punkten. Einmal zwischen demjenigen, was die öffentliche Hand macht, und der Situation der Zahlungspflichtigen. So, die öffentliche Hand, das sind die Rundfunkanstalten. Situation der Zahlungspflichtigen ist das Innehaben einer Wohnung. So, jetzt muss man sehen, was machen die Rundfunkanstalten, denn dafür wird ja Geld erhoben. Sie veranstalten Rundfunk. So, wenn man sich jetzt mal fragt, was ist überhaupt Rundfunk, dafür gibt es eine gesetzliche Definition im Rundfunkstaatsvertrag. Rundfunk ist die Verbreitung von Bewegtbildangeboten und von Tonangeboten unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen. Das ist die technische Beschreibung in Gesetzesform von dem, was Rundfunk ist, so wie man das schon seit eh und je kennt. Also eine Abstrahlung, früher waren es Rundfunkantennen, mittlerweile kommt es, glaube ich, per Satellit, also Rundfunkstrahlen, ich sag mal vereinfacht durch die Luft, aber eben auch die Ausstrahlung über das Kabel, sei es Kabelfernsehen oder sei es auch Rundfunkprogramme durch das Internet. Aber ganz wichtig ist, sich mal vor Augen zu halten, diese elektromagnetischen Schwingungen, die dazu dienen sollen, Bewegtbildangebote und Tonangebote zu übertragen. Also Tonangebote, logischerweise, das ist ein Hörprogramm, Radioprogramm, und beim Fernsehen gehören natürlich Töne und bewegte Bilder dazu. Das heißt, wenn wir jetzt von den elektromagnetischen Schwingungen sprechen, das ist eine physikalische Erscheinung, das ist ein Medium. So, jetzt haben wir einmal beschrieben, was macht der Rundfunk? Er erzeugt elektromagnetische Schwingungen. Die andere Situation ist die der Zahlungspflichtigen, das Innehaben einer Wohnung. Es geht nur darum, eine Wohnung zu haben. Wohnungen, jetzt, da kommt es nicht mehr darauf an, dass man ein Rundfunkempfangsgerät hat, sondern auch eine Wohnung, wo sich keine Geräte befinden, eine Wohnung, wo wirklich nur Möbel drinstehen, wo jemand wohnt, aber eben kein Radio hat, kein Fernseher hat und auch keinen internetfähigen Computer hat. Auch für eine solche Wohnung muss jetzt bezahlt werden. So, und da ist die Frage, gibt es da eine spezifische Beziehung? Um es mal vorwegzunehmen, wann es sie gab. Es gab sie dann, als man noch auf Rundfunkempfangsgeräte abgestellt hat. Denn wer ein solches Gerät hat, setzt es natürlich dazu ein, um die elektromagnetischen Schwingungen umzuwandeln. Das Gerät soll ja nicht in der Wohnung stehen, damit es verstaubt. Es kostet ja auch Geld. Man will es ja benutzen. So, da gab es diese spezifische Beziehung. Anders ist die Situation jetzt, wenn man einen Raum hat, wo sich keine Rundfunkempfangsgeräte befinden, dann gibt es keine spezifische Beziehung zwischen den elektromagnetischen Schwingungen und dieser Raumeinheit, das heißt der Wohnung. Warum gibt es diese spezifische Beziehung nicht? Weil sich da kein Gerät befindet. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Es gibt für Beiträge eine Grenze, man kann nicht alles beitragen. Man braucht quasi ein verknüpfendes Element, ein Kettenglied zwischen dem, was die öffentliche Hand macht, die staatliche Einrichtung und die Situation der Zahlungspflichtigen. Und das ist die spezifische Beziehung. Und das ist auch bisher in sämtlichen Gerichtsentscheidungen verkannt worden, ignoriert worden. In dem von mir geführten Revisionsverfahren beim Bundesverwaltungsgericht habe ich das ausdrücklich angesprochen in der Gerichtsverhandlung. Es wurde nicht darauf eingegangen. Ich erkläre es auch Leuten, die zu mir in meinen Besprechungsraum kommen, in meine Kanzlei, die ich berate und vertrete, und sage denen immer, die elektromagnetischen Schwingungen kommen hier durch dieses Fenster in diesen Raum rein, aber in diesem Besprechungsraum, genauso wie in dem Gerichtssaal beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, steht kein Rundfunkempfangsgerät. Wenn die elektromagnetischen Schwingungen jetzt sprechen könnten, dann würden sie sagen, was sollen wir hier? Wir werden ja nicht empfangen, hier steht ja kein Gerät. Das heißt, da gibt es keine spezifische Beziehung. Und genau das ist der Kritikpunkt. Es fehlt an der spezifischen Beziehung, und wenn es sie nicht gibt, darf kein Beitrag erhoben werden. Ein anderer Begriff für die spezifische Beziehung ist der Begriff des konkreten Bezuges. Das ist aber nur ein Unterschied in der Wortwahl, besagt inhaltlich das Gleiche. Denn man kann nicht alles mit einem Beitrag belegen. Ich will zwei Beispiele nennen, wo das Ganze einleuchtet, warum kein Rundfunkbeitrag erhoben werden darf. Wenn man die Wohnung nimmt. In einer Wohnung kann man ja viel machen. Man kann sicherlich Fernsehen gucken, man kann sicherlich Radio hören, aber man muss es nicht. Die Wohnung ist Ausgangspunkt für vieles im Leben, was Menschen tun, was Menschen machen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, von allen Wohnenden wird ein Straßen- und Wegebenutzungsbeitrag erhoben, weil man sagt, alle Menschen, die sich in ihrer Wohnung aufhalten, gehen auch aus ihrer Wohnung einmal raus. So, wo gehen sie dann hin? Wenn sie hier rausgehen, gehen sie auf diesen Platz. Das ist ein öffentlicher Platz in Straßenbaulastträgerschaft der Stadt Karlsruhe. Das heißt, öffentliche Straßen, Wege und Plätze kosten Geld. Die müssen unterhalten werden. So, und da jeder Mensch mal rausgeht und zwar zwar nicht, dass er jetzt sich durch einen Tunnel unter seinem Grundstück irgendwo hingräbt und auch nicht per Helikopter von seinem Grundstück abhebt. Und da wir auch im Grunde keine Privatstraßen in Deutschland haben, sind alle Straßen, Wege und Plätze in der öffentlichen Hand. Und jeder benutzt sie, sei es zu Fuß, sei es mit dem Auto, sei es mit dem Fahrrad, sei es, dass er an einem Pferd unterwegs ist, sei es, dass er Inlineskate fährt oder mit einem Skateboard fährt. Alles das ist auf öffentlichen Straßen, sodass man im Grunde sagen kann, jeder wohnende Mensch benutzt auch eine Straße. Deswegen könnte von jedem wohnenden Menschen ein Wegebenutzungsbeitrag erhoben werden. Dieser Beitrag würde dann, wie bei den Rundfunkanstalten, einer Anstalt zufließen. Die müsste gegründet werden, aber das wäre kein Problem. Im Landesbereich könnte man zum Beispiel eine Anstalt, eine, ich sage jetzt mal Straßenanstalt, gründen, die dann von allen Wohnenden den Wegebenutzungsbeitrag erhebt. Denn das gedankliche Modell wäre dann nämlich genau das gleiche wie beim Rundfunkbeitrag. Für die Möglichkeit muss man zahlen, öffentliche Straßen zu benutzen, und man unterstellt allen Wohnenden, dass sie das auch tun. Und es wird ja sicherlich auch jeder das tun, es sei denn halt eben Personen, die dauerhaft im Bett liegen. Aber selbst Rollstuhlfahrer können mit ihrem Rollstuhl auf öffentlichen Straßen und Plätzen rollen. Also im Grunde geht ja fast wirklich jeder auf öffentliche Straßen und Plätze. Warum gibt es keinen Wegebenutzungsbeitrag? Es wäre ja an sich eine schöne Sache. Die öffentliche Hand braucht immer Geld. Die Gelder für die Straßenunterhaltung werden jetzt aus dem allgemeinen Haushalt bezahlt. Wenn es da eine separate Geldquelle geben würde, wäre ja schön, könnte man die Gelder für andere Zwecke verwenden und wüsste, wir haben aus dem Straßenbenutzungsbeitrag immer einen festen Betrag für die Straßenunterhaltung. Das gibt es nicht, das ist bekannt, vollkommen klar, jeder weiß das. Warum gibt es das nicht? Es ist einmal rechtlich nicht möglich, weil zwischen dem Wohnen und den öffentlichen Straßen keine spezifische Beziehung besteht. Und damit natürlich auch verknüpft, was rechtlich nicht möglich ist, ist auch politisch nicht möglich. Es wäre politisch natürlich nicht durchsetzbar, einen Wegebenutzungsbeitrag per Gesetz zu schaffen. Die Abgeordneten würden ausgelacht werden und die Bevölkerung würde massivst protestieren, wenn sich eine politische Diskussion anbahnen würde, dass ein Wegebenutzungsbeitrag erhoben werden soll. Da gäbe es Protest, da würde man keine parlamentarische Mehrheit finden. Wenn jemand so ein Programm aufstellen wollte, wäre politisch überhaupt nicht durchsetzbar. Aber da stellt sich die Frage, warum hat es beim Rundfunkbeitrag geklappt? Da hat sich keiner die Frage gestellt. Da ist es nicht, sag ich mal, ventiliert worden. Es ist so durchgelaufen. Aber wenn man diesen Vergleich hat mit dem Wegebeitrag, denke ich, hat man ein sehr eingängiges und ein sehr anschauliches Beispiel, warum eben es mit dem Rundfunkbeitrag nicht gehen kann, dass man sagt, die bloße Möglichkeit einer Benutzung soll ausreichen dafür. Ein anderer Aspekt ist noch der mit den elektromagnetischen Schwingungen. Das ist ja eine physikalische Erscheinung. Diese physikalische Erscheinung ist einmal sind die elektromagnetischen Schwingungen, aber es gibt auch noch andere physikalische Erscheinungen, die von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden. Das ist der elektrische Strom. Und zwar von Stadtwerken, die in kommunaler Trägerschaft betrieben werden. Da gibt es welche, häufig sind Stadtwerke einer GmbH. Aber es gibt auch Städte, da sind die Stadtwerke kommunaler Eigenbetrieb und kein wirtschaftliches Unternehmen, letzten Endes in Trägerschaft und unter dem Dach der Stadt. Ein Beispiel ist die Stadt Norderstedt, nördlich von Hamburg. Da sind die Stadtwerke ein städtischer Betrieb. Ja, was machen die Stadtwerke? Die Stadtwerke betreiben ein Stromnetz und durch das Stromnetz fließt der Strom. Der Strom ist auch eine physikalische Erscheinung. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, weil der Strom bereitgestellt wird, von den Stadtwerken einen Strombeitrag zu erheben, von allen Leuten, die eine Wohnung haben und natürlich auch von den Betriebsstätten, weil es gibt die Möglichkeit, den Strom zu nutzen. Er fließt ja durch das vorhandene Leitungsnetz und wenn man einen entsprechenden Stromanschluss hat, kann man den Strom natürlich auch entnehmen. So. Natürlich gibt es keinen Strombeitrag. Strombeitrag wäre sicherlich schön. Man bräuchte nicht verbrauchsabhängig abrechnen. Jeder zahlt einen festen Betrag. Wohnungen vielleicht nicht so viel, Betriebe ein bisschen mehr. Man bräuchte keine Stromzähler mehr, man hätte keine Ablesekosten, es müssen keine Stromrechnungen mit individuellen Verbrauchsbeträgen erstellt werden. Wenn das System, was man sich beim Rundfunkbeitrag denkt, tatsächlich rechtlich in Ordnung wäre, könnte man einen Strombeitrag erheben. Aber warum wird kein Strombeitrag erhoben? Die gleichen Gründe wie beim Wegebenutzungsbeitrag. Es ist rechtlich nicht machbar, weil es keine spezifische Beziehung gibt zwischen der Tatsache, dass einmal der Strom durch das städtische Stromnetz fließt und dem Innehaben einer Wohnung und einer Betriebsstätte. Und natürlich auch politisch ist es nicht durchsetzbar. Im kommunalen Bereich würde kein Stadtverordneter seine Stimme dafür erheben, in der Stadtverordnetenversammlung einen Strombeitrag beispielsweise in der Stadt Norderstedt zu schaffen. Es ist völlig undenkbar, einen Strombeitrag zu schaffen und einen Wegebenutzungsbeitrag. Und genauso ist es völlig undenkbar, aber leider geschehen, dass es einen Rundfunkbeitrag gibt. Ja, ein anderer Punkt, wo eine Voraussetzung gegeben ist, die man prüfen muss. Es müssen jetzt ja alle bezahlen, die eine Wohnung haben, und auf Geräte kommt es nicht mehr an. Das heißt, es wird allen Wohnenden unterstellt, dass sie entweder das nutzen können, das nutzen wollen, dass sie die Möglichkeit haben. Jedenfalls, es ist eine Unterstellung, dass man sagt, in allen Wohnungen würde ein solcher Rundfunkempfang stattfinden. Diese Unterstellung, das ist jetzt der umgangssprachliche Begriff, rechtlich nennt sich das Ganze Typisierung. Typisierung im Sinne einer Gleichmacherei. Alle werden gleich behandelt, alle müssen bezahlen, egal ob sie ein Gerät haben oder nicht. So, wenn es um Fragen der Gleichheit geht, kommt das allgemeine Gleichheitsgebot zum Tragen im Grundgesetz, Artikel 3 Absatz 1. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, da ist sehr viel drunter einzuordnen. Dazu gehört jetzt auch diese Situation mit der Typisierung. Es ist also eine Form der Gleichmacherei. Jetzt stellt sich die Frage, wann darf man typisieren? Auch dafür gibt es Voraussetzungen. Auch diese Voraussetzungen hat das Bundesverfassungsgericht aufgestellt in Entscheidungen anderer Art zu anderen Fällen, wo typisiert wurde. Und das muss beachtet werden. Das heißt, wann darf man überhaupt typisieren? Wenn man typisiert, diese Typisierung ist ja eine Annahme, dass man sagt, in allen Wohnungen würde wohl eine Rundfunknutzung stattfinden. Jetzt muss man aber einmal schauen, die Voraussetzung dafür lautet dann folgendermaßen: Es muss Erkenntnisse dafür geben, dass das, was man als Tatsache annimmt, auch der Realität entspricht. So, die Tatsachenannahme ist, dass in allen Wohnungen eine Rundfunknutzung stattfinden würde. Das muss der Realität entsprechen und dafür muss es Erkenntnisse geben. Wie kann man solche Erkenntnisse gewinnen? Wer liefert so etwas üblicherweise? Das sind die Statistikbehörden. Die Statistikbehörden haben Werte dazu geschaffen, aber ein entscheidender Fehler wird jetzt immer gemacht. Es wird auf das Bundesgebiet abgestellt. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich dazu geäußert, dass ungefähr 96% der Haushalte ein solches Gerät hätten, aber darum geht es nicht. Ja, also den Punkt möchte ich nochmal ganz gerne aufgreifen. Kein Mensch hat sich damit befasst und Gedanken gemacht, wie ist das Ganze überhaupt auf Landesebene? Man kann solche Bundeswerte ermitteln, aber die spielen keine Rolle. Es geht hier um Landesgesetze und wenn es um Landesgesetze geht, muss der Landesgesetzgeber schauen, wie sind die Verhältnisse in meinem Land. Und die sind natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Diese Bundeswerte sind ein Durchschnittswert und ich möchte einen ganz interessanten Wert mal nennen, wie es in Berlin ist. Das Statistikamt Berlin-Brandenburg hat festgestellt für das Jahr 2013 in Berlin, dass es da immerhin 90,2% Haushalte gibt, die keine Geräte haben. Also fast 10% gerätelose Haushalte. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, ist es ein wesentlich größerer Wert als denjenigen, den das Bundesverwaltungsgericht nennt. Und wenn man annähernd 10% von Haushalten hat, die keine Rundfunkempfangs, also es geht hier immer um Fernseher, die keine Fernseher haben, dann darf nicht mehr typisiert werden. Dann ist die Grenze für eine Typisierung deutlich überschritten. Und das ist ein Punkt, der völlig unter den Tisch fallen gelassen wird. Mit solchen Werten wird nicht gearbeitet. Solche Werte werden verschwiegen. Sie sind aber von der Statistikbehörde bekannt. Und auch das ist ein Angriffspunkt, denn auch die bisher ergangenen Gerichtsentscheidungen in Berlin befassen sich nämlich nicht damit, dass nur 90,2% der Haushalte einen Fernseher haben. Das wird immer geflissentlich verschwiegen. Aber wenn man mal auf diese ungefähr 10% zu sprechen kommen würde, kommt man natürlich zu ganz anderen Ergebnissen und muss eindeutig sagen, hier darf nicht typisiert werden. Abschließend möchte ich dann auch noch einen ganz wichtigen Punkt nennen. Voraussetzung für einen Beitrag und wann kein Beitrag erhoben werden darf. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung am 25.06.2014 zu Straßenausbaubeiträgen wörtlich gesagt, die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit. Ich finde, das ist ein Satz, der versteht sich von selbst. Dazu braucht man auch keinen Juristen, der das Ganze erläutert. Das heißt, die Allgemeinheit darf nicht bebeitragt werden. Es ist verboten, die Allgemeinheit zu bebeitragen. Das braucht man nicht auslegen, das versteht sich aus sich selbst heraus. Und jetzt ist ganz interessant eine Äußerung des Justiziars Herrn Eicher vom SWR in einer veröffentlichten E-Mail, die er geschrieben hat an Frau Baumert, die vom Veranstalter hier auf seiner Internetseite veröffentlicht wurde. Da heißt es wörtlich, ich zitiere mal aus dieser E-Mail, ja, ich halte die Regelung für gerecht, weil damit die Finanzierungslast auf alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen verteilt ist. Alle Bürgerinnen und Bürger, das ist die Allgemeinheit und die Allgemeinheit ist nicht beitragspflichtig. Das heißt, was hier kundgetan wird und der SWR ist ja nun mal der Beklagte in den anhängigen Verfahren, ist ein ganz klarer Verfassungsbruch. Hier wird ein Wunsch geäußert, was verfassungsrechtlich nicht möglich ist. Ich finde es unerhört so etwas. Auch politisch ist es in keiner Weise tragbar, dass der Justiziar des SWR eine solche Äußerung hier tätigt. Eine Ansicht, die ganz klar gegen das Verfassungsrecht verstößt. Selbstverständlich darf die Finanzierungslast nicht auf alle Bürgerinnen und Bürger verteilt werden. Dieses Verbot ergibt sich ganz klar aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das sagt, die nicht beitragspflichtige Allgemeinheit. Und ich finde es sehr unschön, um es mal so zu sagen, dass ein Repräsentant des SWR, der ja auch ein Organ ist, das unter der Aufsicht der Ministerpräsidenten der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steht, eine solche Äußerung tätigt. Denn der SWR und seine Organe und seine Bediensteten sind selbstverständlich an Recht und Gesetz gebunden. So besagt es das Grundgesetz, die Bindung der vollziehenden Gewalt an Recht und Gesetz. Und dazu gehört natürlich auch, dass man die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beachtet, denn Recht ist auch das, was das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen hat. Und in diesem Sinne möchte ich schließen und bedanke mich für Ihr Interesse.
Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie in der Nähe, weil wir ja gleich die Diskussion noch haben, an der Sie sich auch beteiligen. Insofern bitte nicht weglaufen.